Ich denke, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man sich eingestehen muss, dass die Dividenden, die da vor 3 Jahren mal weggepackt wurden, die sind verloren, die sieht man nicht mehr.
Wenn Russland mal irgendwann an die internationalen Kapitalmärkte auch zurückkommen will, und das muss es ja eigentlich, dann muss es natürlich auch einen Weg finden, die ehemaligen Aktionäre, die ehemaligen Anleihenbesitzer in irgendeiner Art und Weise ein bisschen zu befriedigen.
Offenbar hat Goldman Sachs im April wieder ein Russland-Team bei sich im Hause eingeführt.
Ihr habt es euch gewünscht, nach dem letzten Gespräch, was Sven und ich hatten, haben wir ja mal so angeteasert, hey, wollt ihr was über Russland-Aktien wissen? Weil wenn es einer weiß, dann ist es der Sven, der weiß, was momentan in Russland los ist, was vor allem mit russischen Aktien los ist. Und die Resonanz war riesig. Ich habe ganz, ganz viele Fragen bekommen. Man kann das im Grunde genommen auf ganz, ganz wenige Sachen runterdampfen. Und deswegen lasst uns heute mal über russische Aktien sprechen. Sven, schön, dass du da bist. Du bist immer noch in Kiew. Also das heißt, du bist quasi ganz nah dran, wobei so nah ist Kiew gar nicht an der russischen Grenze. Ne? Das sind, wie weit ist das ungefähr weg?
Ich würde sagen, ungefähr 300 bis 350 Kilometer.
Ja, und dann ist es bis Moskau, wo die russische Börse ist, ja nochmal ein ganzes Stück. Also das ist schon ziemlich weit, aber nichtsdestotrotz, wir können über dieses Thema sprechen. Die Hauptfrage, die immer wieder kam, ist natürlich, dass Aktionäre in russischen Aktien investiert waren. Gazprom ist da so ein ganz prominentes Beispiel. Und dass sie es dann aber erst irgendwie nicht geschafft haben, ihre Aktien noch rechtzeitig zu verkaufen. Dann wurde der Handel quasi eingestellt. Die Aktien sind immer noch irgendwie vorhanden, sind alle mit Null bewertet. Und jetzt will natürlich jeder wissen, muss man diese Aktien endgültig abschreiben oder hat man doch noch irgendwann, darf man die Hoffnung haben, dass da irgendwann mal was zurückkommt? Lass uns mal an diesem Punkt so ein bisschen in die Story einsteigen.
Genau, also wir schauen mal zurück auf das Frühjahr 2022, als die Invasion passierte von Russland in der Ukraine. Und erst gingen ja russische Aktien mal stark in den Sinkflug über. Und anschließend wurde dann der Handel eingestellt. Und wegen der Sanktionen, die dann auf Russland platziert wurden, ist der Handel dauerhaft eingestellt. Und die meisten Anleger hängen im Moment auf ihren Papieren fest. Also ich bin da quasi auch Mitschuldiger, weil ich mal im Jahr 2019 habe ich eine Studie über die Gazprom geschrieben und war lange Zeit Befürworter von Gazprom als Dividendenwert und muss gestehen, ich habe die Invasion so nicht kommen sehen. Und deswegen hingen da viele Leser von mir auch fest, weswegen ich mich dann relativ eingehend mit dem Thema fortlaufend auch beschäftigt habe. Die Sachlage ist komplex, aber es lässt sich mal auf im Wesentlichen drei Punkte fokussieren. Also zum einen, es gibt viele Anleger, die im Moment in ihren normalen westlichen Wertpapierdepots noch ADRs oder GDRs von russischen Aktien haben, ob das jetzt eine Gazprom ist, eine Sberbank, eine Lukoil, Fossagro. Also da gab es ja wirklich viele Titel, die auch als Dividendentitel einfach
Ja.
arg populär waren, waren teilweise auch in Pensionsfonds drin in Europa und Amerika.
Man muss ja, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, man muss ja auch sagen, diese Gazprom-Analyse, die kam ja auch zum perfekten Zeitpunkt, weil die Gazprom ist ja danach auch extrem, extrem gut gelaufen. Die ist ja nicht so ein bisschen dahin gedümpelt, sondern die ist ja wirklich durch die Decke gegangen damals.
Ja, also es lief erstmal sehr gut und so ein Krieg mit den Sanktionen, die dann da verhängt wurden, zum einen habe ich das nicht kommen sehen und zum anderen solche Sanktionen hatte man noch nie. Und das Bemerkenswerte daran ist ja eigentlich, um es etwas zynisch auszudrücken, der westliche Anleger wurde da als Kollateralschaden erstmal sozusagen, es wurde in Kauf genommen, dass er zum Kollateralschaden wurde. Denn ein Anleger, der Gazprom-Aktien hält, hat ja jetzt erstmal primär nichts mit dem Krieg oder mit Investitionen in Russland zu tun. Und dadurch, dass man die Aktien einfriert, verändert sich ja nichts an der Finanzierung des Unternehmens. Also es ist ja nicht so, als würden Aktien neue Investitionen ins Land darstellen. Also da gibt es auch sehr viel Kritik, die man an den westlichen Regierungen mal anbringen muss. Denn die haben quasi auch ihre eigenen Landsleute da so ein bisschen ans Messer geliefert. Die Situation ist jetzt die, also wir sind ja jetzt, mittlerweile sind 3 Jahre vergangen und bei Börsen-AGs weltweit, das ist in Russland und anderswo eigentlich ähnlich geregelt. Da werden zum Beispiel Dividenden, die nicht ausgezahlt werden können, erstmal für eine bestimmte Zeit für den Aktionär aufgehoben, damit er die später abrufen kann. Ich denke, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man sich eingestehen muss, dass die Dividenden, die da vor 3 Jahren mal weggepackt wurden, die sind verloren, die sieht man nicht mehr. Es dauert einfach alles zu lange. Und gleichzeitig muss man sagen, man ist, selbst wenn die Aktien eingefroren sind, man ist weiterhin Aktionär. Also der Eigentumsanspruch ist weiterhin da. Und wenn der Krieg irgendwann mal dann beendet ist, dann wird sicher auch diese ganze Gemengelage mit den eingefrorenen Wertpapieren mal angegangen und entheddert. Man muss aber kritisch sagen, also nachdem jetzt die Friedensinitiative dieses Jahr nicht geklappt hat, und das jetzt erstmal alles weitergeht und nachdem das alles verwaltungsmäßig auch ein solches Chaos ist, bei dem ja kaum mehr einer durchblickt, wird es Jahre dauern. Also kurzfristige Lösungen gibt es da nicht. Es gab mal die Option, man konnte seine ADRs und GDRs in ein sogenanntes russisches C-Depot umbuchen lassen. Also die Russen boten den westlichen Anlegern die Möglichkeit vor Ort, aber also online, aber quasi vor Ort ein Depot aufzumachen, wo man seine Aktien einbuchen lassen kann. Und dann liegen sie da fest, denn da kriegt man das Geld dann auch wieder nicht weg, unter anderem, weil es Rubel sind. Also so eine richtig gute Lösung hat es bislang nicht gegeben. Die Rechtssituation und die technischen Details sind von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Die Banken und die Broker behandeln auch nicht alle Kunden gleich. Also ich habe schon von Leuten gehört, die wurden von der gleichen Bank völlig unterschiedlich behandelt, aus Gründen, die kein Mensch erklären kann. Es ist eine chaotische Mengelage und sehr frustrierend. Und ich sage mal, wahrscheinlich ist die Schlussfolgerung, die man als Aktionär und als Investor für sich ziehen muss, unser ganzes Finanzsystem ist vielleicht auch ein bisschen weniger zuverlässig, was Eigentumsrechte anbelangt, als wir das selber uns gerne eingeredet hätten. Also ich bin da sehr kritisch, was diese ganze Situation anbelangt. Kurzfristige Lösungen gibt es nicht, aber wenn man die ADRs und die GDRs hat, behalten. Was anderes kann man ja eh nicht machen, man kann die Dinge ja nicht mal ausbuchen lassen. Irgendwann kommt da mal wieder was bei raus. Und russische Aktien sind an der Börse Moskau jetzt auch nicht so schlecht gelaufen in den letzten Jahren. Also da, je nach Titel, hat es da durchaus Kurssteigerungen gegeben. Aber man kann nichts machen. Man kann nur zuschauen und es ist frustrierend, aber gleichzeitig sollte man die Dinge auch nicht völlig abschreiben. Irgendwann kommt da mal was bei raus.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Es war ja auch diese Art der Sanktionen, die bislang wirklich einzigartig sind. Also wenn man vergleicht, es gibt ja immer auch mal Länder, mit denen zum Beispiel die Amerikaner direkt im Konflikt stehen. Ich nenne es mal hier den Iran. Und nicht mal bei denen hat man solche Sanktionen gemacht wie gegen die Russen. Also dass man eben auch Auslandsvermögen des russischen Staates beschlagnahmt hat und dann weggibt und so weiter. Das ist ja wirklich ein Präzedenzfall, den man da gemacht hat, dass man die Russen aus dem Banksystem abgeschnitten hat. Und so weiter. Das ist ja wirklich einzigartig. Das hat es ja noch nie gegeben. Und ich behaupte jetzt mal, das hätte es vielleicht auch unter einem Dealmaker Trump nicht gegeben. Aber wir wissen es nicht, ne? Also deswegen ist das pure Spekulation. Jetzt ist ja Russland nicht irgend so ein kleines Land, wo man sagt, ja, okay, das ist halt jetzt weg und das war es halt mal, sondern Russland ist ja nach wie vor ein sehr, sehr großes Land und vor allem mit unglaublich vielen Rohstoff gesegnet. Und irgendwann, hoffentlich früher denn später, ist dieser Krieg vorbei. Jetzt hört man ja so, dass die Amerikaner, und man merkt das ja auch so gerade in der letzten Zeit, ihren Fokus so ein bisschen verändern. Also was ihre Außenpolitik anbelangt. Man hat so das Gefühl gehabt, unter Biden oder unter der Regierung Biden, da war Russland wirklich so Hauptfeind Nummer eins, wo man jetzt wieder so sagt, vielleicht sind die Russen gar nicht so schlimm. Vielleicht sind es eher die Chinesen und kann es sein, also was du auch so weißt, so aus Gesprächen und so weiter, dass man vielleicht sogar versuchen könnte, über kurz oder lang die Russen wieder mit ins Boot zu holen, in irgendeiner Art und Weise. Weil beispielsweise kauft ja Amerika nach wie vor riesige Mengen an Rohstoffen auch in Russland. Beispielsweise ja auch, wir haben ja die EU hat ja einen Deal gemacht mit den Amerikanern, dass wir von denen Energie kaufen. Diese Energie ist in Amerika gar nicht vorhanden. Das heißt, also die Amerikaner kaufen jetzt diese Energie aus Russland und verkaufen sie an uns dann teuer weiter. Da kann man auch eigentlich nur mit dem Kopf drüber schütteln. Aber Frage zurück: Ist es denkbar, dass die Russen über kurz oder lang wieder quasi so ins internationale Boot geholt werden?
Also ich sage nur mal einen Punkt, der vielleicht das Ganze ganz gut zusammenfasst. Offenbar hat Goldman Sachs im April wieder ein Russland-Team bei sich im Hause eingeführt. Es wurde zwar nie öffentlich berichtet, aber nach dem, was man so hört, hat sich zum Beispiel Goldman einfach wieder darauf vorbereitet, mit Russland Deals zu machen. Und gerade in Amerika wurde im Frühjahr, und da war Amerika von der Einstellung her einfach anders als Europa. Man hat sich wieder darauf vorbereitet, Russland wirtschaftlich, ja, also ich will nicht sagen, in die Welt zu integrieren, aber mit denen Geschäft zu machen. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es ja eh so, dass zum Beispiel die EU auch weiterhin Energie aus Russland kauft und vielleicht auch mehr, als man öffentlich zugibt, weil das wird dann halt einfach über Indien verschifft und dann kaufen die EU-Länder halt eben über Indien Energie. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber die Verzahnung der europäischen Wirtschaft mit Russland ist ja auch nicht komplett abgeschafft worden. Es gibt eine Raiffeisenbank an der Wiener Börse, die hat weiterhin ihre russische Tochter. Es gibt, glaube ich, insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht, nach wie vor ungefähr 1000 westliche Unternehmen, die mit Russland Geschäft machen. Aus dem einen oder anderen Grund, zum Beispiel, weil sie ihre Tochter gar nicht losbekamen. Also ist ja alles immer nicht so einfach, eine Unternehmensstruktur oder eine Eigentümerstruktur zu verändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte den Eindruck auch, dass Amerika sich darauf vorbereitete, mit Russland wieder Business zu machen. Das wäre dann so ein bisschen, um das von Trump wegzulenken, das wäre so eher vielleicht so ein bisschen im Stile von, was Merkel mal zusammenfasste mit Wandel durch Handel.
Was ja nicht dumm ist, das muss man einfach sagen. Es ist ja besser, Menschen handeln miteinander, als dass sie nicht miteinander reden und gar nichts miteinander machen.
Würde ich sofort so unterschreiben. Gibt natürlich diverse unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Im Moment muss man klar sagen, also wir sprechen jetzt hier im Oktober 2025, im Moment ist schon wieder Eiszeit ausgebrochen. Also die Idee, dass irgendjemand mit Russland Geschäfte macht oder dort investiert, steht im Moment aktuell nicht an. Aber in der Politik können sich Dinge auch immer sehr schnell verändern, durch überraschende Entwicklungen, die vielleicht auch nicht jeder vorhergesehen hat. Also das Thema sollte man auf jeden Fall auf dem Radarschirm behalten. Und ich sage zum Beispiel nur mal, also ich war vor einem Jahr an der Börse in Hongkong und habe mich dort mit dem Management-Team unterhalten. Und die haben gesagt, ja, also wir überlegen zum Beispiel, russische Aktien in Hongkong einzuführen, damit die dann wieder gehandelt werden können. Sowas hat keiner richtig auf dem Schirm, aber sowas kann natürlich auch zu signifikanten Veränderungen führen, weil als westlicher Anleger kann man wiederum in Hongkong handeln und die Frage ist, werden dann zum Beispiel chinesische Investoren Übernahmeangebote machen für die festliegenden russischen Aktien von europäischen
Ja.
Anlegern? Ich weiß es nicht, habe ich jetzt nur so dahergesponnen, aber es gibt da alle möglichen Szenarien und wahrscheinlich einfach mehr Szenarien, als man das im Moment so einfach mal denken würde, wenn man nur die Mainstream-Medien verfolgt.
Es gibt immer, wenn ich dieses Thema höre, und dann denkt man so, oh ja, die machen alle nichts miteinander. Es gibt ein wunderbares Buch, du hast es garantiert auch gelesen, und zwar von Mark Rich oder über Mark Rich, King of Oil, aus dem ja dann später diese Schweizer Glencore hervorgegangen ist. Und in diesem Buch wird ja auch sehr, sehr schön beschrieben, dass es ja ganz, ganz häufig schon in der Geschichte gab es ja Kooperationen von Ländern, die eigentlich total miteinander verfeindet waren, die Geschäfte gemacht haben. Also wir hatten in Südafrika die Apartheid, niemand wollte mit denen Geschäfte machen, trotzdem haben alle hintenrum mit denen Geschäfte gemacht. Die Israelis liegen mit dem Iran im Krieg und haben mit denen trotzdem Geschäfte gemacht. Hin und her. Also das heißt, man muss da auch mal ein bisschen realistisch sein. Nicht alles, was man uns so erzählt, was wir so in den Medien hören und lesen und sehen, trifft dann tatsächlich auch auf die Wirtschaft zu, sondern Wirtschaft findet halt immer irgendwie einen Weg. Ein Freund von mir war jetzt kürzlich in Moskau, und der hat gesagt, ja, du kannst in Moskau jedes westliche Produkt kaufen, was du dir vorstellen kannst. Da gibt es alles. Das kommt, wie du es gerade genannt hast, wahrscheinlich über verschlungene Wege dahin, über die Türkei, über Indien, über sonst irgendwo. Aber es gibt halt alles. Also so ganz abschreiben, sollte man dann die Geschäftsbeziehung zu Russland dann wahrscheinlich doch nicht, auch wenn es offiziell natürlich momentan alles andere als einen Weg dahin gibt.
Absolut, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Und es gibt immer wieder indirekte Wege, wie man als Anleger solche Themen auch spielen kann. Da gibt es immer irgendwelche Nischenaktien, wobei die Nische gar nicht mal so klein sein muss. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht über die Raiffeisenbank International in Wien notiert. Große österreichische Bank, sehr stark in Osteuropa vertreten. Und es war eben immer die erfolgreichste ausländische Bank in Russland. Und die haben weiterhin ihre Tochter dort. Die Tochter ist die ganze Zeit über extrem profitabel geblieben, hat Milliarden verdient, nur liegt das Geld halt eben in Russland fest. Das Ganze führte dann zu Versuchen, die Tochter zu verkaufen. Dann gab es einen Rechtsstreit, wo man Assets tauschen wollte mit einem russischen Oligarchen. Abendfüllendes Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie hat sich zum einen jetzt schon mal weit mehr als verdoppelt. Und zum anderen steht im Moment jetzt vielleicht doch eine Lösung, bevor die die EU befürworten würde, um dieses Wirrwarr um die Bank zu entheddern. Und dann könnte sich die Aktie nochmal verdoppeln, weil sie einfach im Vergleich zu anderen europäischen Banken viel zu billig ist, weil sie bislang diesen Russland-Malus hatte. Sondersituation, aber auf jeden Fall interessant und man hat da gut Geld verdienen können. Ich könnte dann eine lange Liste von Papieren aufführen. Also in London gibt es zum Beispiel den früheren JP Morgan Russia Fonds. Das ist ein Fonds, der hat unter anderem eben viele eingefrorene Aktien aus Russland. Und wenn dieses Thema mit den Russenaktien irgendwann mal abgearbeitet wird, würde da nach oben dreifaches bis fünffaches Geld könnte man da verdienen. Die Aktie ist so ein bisschen ein Jojo. Also ich habe sie mal vor einem Jahr zu 100 Pence vorgestellt. Dann ist sie jetzt erstmal im Frühjahr auf 300 Pence gestiegen. Jetzt ist sie wieder auf 200 Pence runter, weil jetzt wird gerade über die Konfiszierung russischer Vermögen im Westen diskutiert. Und dann hat Russland wieder gedroht, dann machen wir das Gleiche mit westlichen Investments. Da geht es hin und her und die Politik treibt die Kurse hoch und runter. Und ich sage nicht, dass es jetzt das beste Investment der Welt ist, wo man sein ganzes Geld reinstecken muss, aber es gibt so viele Möglichkeiten, diese verworrene, komplexe und von Weltpolitik beeinflusste Situation zu spielen oder für sich selber zu nutzen. Also abendfüllendes Thema.
Es ist ja so ein bisschen, erinnert mich natürlich an meine Anfänge. Das erste, was ich mal, oder wodurch ich auch an die Börse gekommen bin, war ja André Costolani. Und Costolani hat ja solche Sachen geliebt. Der hat ja auch damals nach Ende des Krieges ganz groß in Deutschland investiert, in deutsche Anleihen ja damals, weil er die Vorkriegsanleihen, weil er gesagt hat, wenn die Deutschen an den Markt zurück wollen, dann müssen sie die einfach zurückzahlen, sonst passiert nichts. Und damit ist er ja durchaus, hat er auf sein Vermögen, was er damals schon hatte, richtig viel draufgepackt. Er hat das ja dann später auch nochmal mit sowjetischen Anleihen gemacht, was auch ganz gut funktioniert hat. Und es klingt ja jetzt fast so ein bisschen wieder so, dass man sagen kann, okay, für quasi im Costolani-Style, wer sich jetzt mal umschaut, weil wenn Russland irgendwann mal, ja, wir wissen nicht, wann das ist, das kann in 2 Jahren sein, das kann aber auch in 20 Jahren sein, wenn Russland mal irgendwann an die internationalen Kapitalmärkte auch zurückkommen will, und das muss es ja eigentlich, dann muss es natürlich auch einen Weg finden, die ehemaligen Aktionäre, die ehemaligen Anleihenbesitzer in irgendeiner Art und Weise ein bisschen zu befriedigen. Ob das nicht, ob das jetzt zu 100% passiert oder zumindest zum Teil, aber so ganz unter dem Tisch kehren wird man das nicht können, gerade auch was diese großen amerikanischen Investmentbanken und Pensionskassen betrifft, die ja auch durchaus gut in Russland investiert waren.
Ja, und ich habe mich selber immer mal gefragt, also Deutschland war ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weltweit das Land, das als der Böse galt. Die hatten den Krieg gestartet und damals gab es keine sozialen Medien. Also ich weiß nicht, was Costolani damals an Kritik vielleicht erntete, als er deutsche Anleihen kaufte, also die Anleihen der Bösen, um von deren Wiederaufbau zu profitieren. Aber ja, vielleicht gibt es eine ähnliche Situation auf die Art und Weise wieder. Mir hat neulich jemand die total verrückte Idee angetragen, man müsste jetzt in russische Bauträger investieren, weil die bauen dann den Osten der Ukraine auf. Also ich sage nicht, dass das eine gute These ist, aber man muss so ein bisschen um die Ecke denken und vielleicht die Dinge recherchieren, die noch nicht jeder andere angeschaut hat. Und das ist das, was Costolani gemacht hat mit den deutschen Vorkriegsanleihen, die dann, hat ihm, glaube ich, hundertfaches Geld gebracht oder irgendwie, also sehr hoher Multiplikator. Und dann hat er ja wie du gesagt hast, diese russischen Anleihen gekauft, die in den 80er Jahren an der Pariser Börse noch notierten, wo er 1% des Nennwertes bezahlte und dann mit 100% des Nennwertes entschädigt wurde. Also da hat er nochmal hundertfaches Geld verdient. Und ja, das waren alles in Anführungszeichen schlecht beleumundete Investments, aber sie haben Costolani reich gemacht.
Das ist fast so ein bisschen wie, wie so eine Situation, das ist natürlich auch schwer, alles zu handeln, ne? Also jetzt in diese ganzen Sachen reinzukommen, das kann man nicht bei seinem Hausbroker machen, bei seiner Sparkasse kann man nicht anrufen und sagen, kaufen wir mal sowas, sondern da muss man sich ein bisschen auf den Weg machen, muss ein bisschen schauen, welcher Broker macht das überhaupt, wo gibt es da überhaupt Möglichkeiten und so weiter, an welchen Börsen wird das gemacht. Das wird eben nicht alles in Frankfurt über Xetra gehandelt. Da muss man ein bisschen was machen. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an die Leute, die gesagt haben, sie haben für 10 Dollar Bitcoin gekauft. Das klingt aus heutiger Sicht super, ne? Das ist eine super Idee gewesen. Aber als das damals so war, da konnte man auch nicht einfach eine App aufmachen und sagen, ich kaufe jetzt mal hier bei Kraken oder bei Coinbase ein paar Bitcoin, weil auch damals war das nur über schwierige Zugangswege überhaupt möglich. Und hier wird es wahrscheinlich genau wieder so sein.
Ja, und es kann sich, wie man auch an dem Beispiel Bitcoin schon sieht, kann es sich einfach sehr stark bezahlt machen. Also es gab vor ungefähr einem Jahr mal einen sehr guten Artikel bei Bloomberg, den kannst du vielleicht auch in deinen Shownotes verlinken, über die neuen Millionäre dank russischer Aktien, und zwar also Millionäre im Westen. Es gab da reihenweise Anleger, Privatanleger, die sich darauf spezialisiert hatten, diese sehr komplexen Zusammenhänge zu recherchieren und dann kreative Wege zu finden, wie sie da investieren können auf eine Art und Weise, mit der man sich also zum einen billige Wertpapiere sichern, aber die dann auch irgendwie auscashen kann. Und es gibt, wie gesagt, also diesen Bloomberg-Artikel über die neuen Millionäre dank russischer Sondersituationen. Muss man Zeit drauf verwenden, es wird dann quasi auch mal wahrscheinlich zeitweise zum Fulltime-Job, aber sowas kann sich bezahlt machen. Der Gewinn liegt oft im Ungewöhnlichen.
Absolut, absolut. Gibt es für uns Normalos, die wir jetzt sagen, okay, wir wollen da jetzt nicht ganz verschlungene Wege gehen, gibt es Aktien an regulären Börsen, die einen neben dieser Raiffeisenbank, die du schon genannt hast, die so ein bisschen einen Fokus haben auf Russland oder die ein bisschen, wo man sagt, okay, die haben so ein Exposure hin zu Russland?
Gibt es mittlerweile sehr wenige. Also ich habe mehrfach über solche Aktien geschrieben und solche börsennotierten Fonds und habe dann das Feedback bekommen von vielen, vielen Lesern, dass deren Banken den Handel in diesen Papieren ausgesetzt haben. Also auch bei Papieren, wo es nicht wirklich gerechtfertigt ist, weil es gibt keinerlei juristische Basis, aber die sagen einfach, da ist ein gewisser Russlandbezug da, deswegen handeln wir das nicht mehr.
Ja.
Und ich scheue mich so ein bisschen davor, da jetzt zu viele Namen in die Runde zu werfen, weil dann kriege ich 100 E-Mails wieder von Leuten, die sagen, meine Bank kann das nicht handeln und das ist alles sehr frustrierend, wo muss ich denn ein Konto aufmachen? Ich sag mal, die Raiffeisenbank ist aus meiner Sicht wahrscheinlich heute mein Top-Papier in der Hinsicht, denn es ist eine sehr erfolgreiche Bank in ihren verschiedenen Regionen, also Österreich sowieso, aber eben auch in Zentral- und Osteuropa. Und es zeichnet sich jetzt sehr stark ab, dass da eine Lösung gefunden wird für dieses Russland-Thema bei denen, nachdem die EU sich endlich mal dazu entschieden hat, die Bank zu unterstützen bei ihren Bemühungen. Und dann ist das wahrscheinlich ein Verdoppler oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das ist ein sehr, sehr indirekter Weg, um von dem ganzen Thema zu profitieren. Ansonsten Russland-Exposure zu kriegen, ist was ich als Anlageidee immer spannend fand, aber wo auch ich im Moment an einem Punkt bin zu sagen, es ist so schwierig geworden, dass ich den Leuten den Rat gebe, also wenn ihr das nicht zu eurem Fulltime-Job machen wollt in den nächsten 3 Monaten, dann wahrscheinlich am besten erstmal nur beobachten und ja, die Augen offen halten, aber jetzt nicht versuchen, da Wege zu finden, um noch neues Geld zu investieren.
Ich meine, was auf jeden Fall spannend ist, und deswegen egal, ob man da jetzt was investiert oder nicht, man sollte sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen. Warum? Weil natürlich Börsen auch immer vieles vorwegnehmen. Das heißt also, die meisten Menschen werden irgendwann eines Tages die Zeitung aufschlagen oder ihre Online-Seiten anschauen. Da wird stehen, okay, Russland kommt wieder zurück oder macht wieder das. Und die Börsen werden das Wochen, Monate, wahrscheinlich Jahre zuvor schon aufnehmen und da wird es Gelegenheiten geben. Das heißt, es macht definitiv Sinn, hier im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren, sich einfach mal, das muss man ja nicht jeden Tag machen, aber dass man sich einfach mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt, weil so wird man einfach an Informationen kommen, während draußen die ganz normalen Medien, die jetzt einfach auch, ist ja auch nicht ihre Aufgabe, noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn es dann alle auf dem Schirm haben, dann wird schon auch, da wird es einen super Boom geben, aber da wird natürlich auch schon der ganz, ganz tiefe Boden vorbei sein. Und das heißt, wir müssen einfach mal schauen, so kleine Meldungen, wenn kommt, okay, die ist jetzt wieder handelbar oder das ist wieder machbar oder Interactive Brokers lässt wieder irgendetwas zu oder es gibt wieder Kursnotierungen. Man sieht das ja beispielsweise auch selbst bei so einem Anbieter wie TradingView, also einfach eine Short-Software, dass man sich, wo man sich immer Aktien aus Russland anschauen konnte, die in Moskau notiert sind, oder dass man sich auch einen vernünftigen Dollar-Rubel-Kurs anschauen konnte, das gibt es nicht mehr. Also das ist nicht mal mehr drin. Ich habe die trotzdem alle in der Watchlist drin, weil irgendwann tauchen die vielleicht wieder auf und dann denkt man, ah, okay, wenn die es jetzt wieder dürfen, wer weiß, warum sie es machen. Ja, also da kann man auch im Vorfeld schon ein bisschen vielleicht ein paar eher Informationen bekommen, als bevor es dann alle wieder wissen.
Das zum einen und zum anderen, vielleicht muss man da einfach sagen, um auf Russland zu spekulieren, sollte man vielleicht einfach sich die Ukraine anschauen und Investitionsmöglichkeiten in der Ukraine. Denn wenn es zum Frieden kommt, dann ist natürlich auch die Ukraine der ganz große Profiteur, was Investments anbelangt. Und da gibt es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten als privater Anleger unter normalen Umständen zu investieren. Da haben wir ja auch gerade noch ein separates Video drüber gemacht. Also ich bin zu dem Schluss gekommen mittlerweile, Russland ist zu schwierig geworden für die meisten Anleger. Und um Exposure zu dem Thema zu kriegen, ist wahrscheinlich Ukraine-Exposure das Intelligentere und für Privatanleger einfach das Machbare.
Ja, also man muss ja, das so ist ja manchmal auch Börse, dass man so ein bisschen um die Ecke denken muss. So nach dem Motto, ich will das eine, das geht aber nicht, aber ich kann um die Ecke dann trotzdem was mitbekommen. Wir haben das ja auch damals gesehen, als der Krieg losging, hatte das ja zum Beispiel auch riesengroße Auswirkungen auf die Getreidemärkte, weil eben Russland beispielsweise, oder sorry, nicht Russland, so, aber die Ukraine, ne, Kornkammer Europas. Und dann hatte das riesengroßen Einfluss, damals der Weizenpreis sofort vor Beginn des Krieges schon deutlich nach oben gegangen, dann nach oben geschossen, dann kommen wir wieder runter. Also das sind auch so Dinge, wo man viele Dinge im Vorfeld mit einer gewissen Erfahrung einfach erkennen kann, sagen, oh, da tut sich gerade wieder was.
Ja, und um das ganze Thema vielleicht zusammenzubringen, also diese ganze Region hier ist ja in riesigen Umwälzungen, geopolitisch und wirtschaftlich. Und so wie wir auch schon gesagt haben, dass also die polnische Börse mittlerweile viel interessanter oder entdeckter geworden ist, als das früher der Fall war, so gibt es hier wahrscheinlich noch allerlei andere Möglichkeiten, um davon zu profitieren, dass hier irgendwann mal Frieden sein wird. Vielleicht wird die ganze Region sich noch stärker wirtschaftlich wird aufholen, was Westeuropa anbelangt. Es wird vielleicht noch mehr Investments geben in, ich sag mal, also die ganzen kleinen Börsen, die es hier auch in der Region gibt, die ja so ein bisschen vom Radarschirm gefallen sind. Also die Welt ist voller Möglichkeiten und es ist sehr spannend und die Dinge hier sind auf jeden Fall in Bewegung und ich hoffe ja inständig, dass also 2026 dann wirklich mal Frieden auf irgendeine Art und Weise hier kommt. Und das wird ein Game Changer sein für Aktien hier in der Region. Man muss dann halt eben nur die finden, die für das eigene Anlegeprofil passen und in die man eben auch wirklich investieren kann und nicht vom Broker oder der Bank dran gehindert wird.
Absolut, absolut. Weil du gerade Polen erwähnst, ich glaube, Polen ist dieses Jahr der beste europäische Markt, wieder einmal, also 2025, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da sind wir ja schon als europäische Aktienmärkte deutlich besser gelaufen als die Amerikaner, zumindest bis zum Sommer. Aber ich glaube, Polen hat da wieder wie heißt es schön, den ersten Platz belegt und rennt nochmal deutlich vorweg gegenüber jetzt zum Beispiel auch dem DAX oder so.
Und wer hätte das gedacht?
Er hätte das gedacht, hat auch kaum jemand auf dem Schirm, wobei es mittlerweile auch gar nicht mehr so schwierig ist, da zu investieren. Es gibt mittlerweile genügend auch ETFs, wo man einfach sagen kann, ich muss gar nicht in irgendwelche einzelnen Aktien gehen, ich kann auf so einen Markt setzen. Und was auch liquide ist, wo man also auch wirklich sagen kann, okay, ich gehe rein, ich gehe raus und muss nicht, hängt da nicht irgendwie fest. Und wir haben ja gerade festgestellt, bei diesen russischen Aktien kann das passieren. Noch eine abschließende Frage dazu. Du hast gesagt, das ist ja eigentlich noch nie passiert, dass man auch so Aktien komplett so ausgesetzt hat. Jetzt wird das natürlich auch immer wieder gebracht, so als Argument, chinesische Aktien. Chinesische Aktien ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, Mensch, die gehen zwar zurzeit wieder richtig gut und trotzdem gibt es natürlich diese Auseinandersetzungen zwischen den Amerikanern, zwischen den Chinesen, auch da riesengroßer Handel findet statt. Aber ist es aus deiner Sicht her ein Risiko, wo man sagt, okay, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wenn man mal eine Zuspitzung sieht, ne, wir lernen ja auch alle aus den Dingen, die wir gemacht haben, oder sagst du, das ist vielleicht sowas wie eher Lehman Brothers, das würde man heute wahrscheinlich auch nicht nochmal zulassen, dass die pleite gehen, kannst du dir vorstellen, dass auch sowas nochmal passieren kann, oder sagst du, die Verwerfungen, die das gegeben hat, sind so groß, dass man das wahrscheinlich in Zukunft nicht nochmal riskieren wird.
Also,
Kann
da
natürlich
gibt
nur eine subjektive Einschätzung sein.
also ich habe da eine emotionale und eine rationale Antwort. Die emotionale Antwort ist, dass dieses ganze Russenthema, diese Aussetzung von den Papieren war auf persönlicher Ebene so schmerzhaft, dass ich da gebranntes Kind bin und deswegen natürlich gerade jetzt bei dem Thema China-Aktien zuerst mal die Reaktion hätte, das ist da auch ein Risiko und wieso soll ich, also es gibt weltweit 100.000 Aktien, ich kann in so viele Länder
Absolut.
investieren. Wieso soll ich in das eine Land gehen, wo ich vielleicht ein ähnliches oder ein gleichgelagertes Risiko habe? Rational muss man sagen, also die Politik ist zwar immer wieder, erweist sich immer wieder dümmer, als man für möglich halten sollte, aber vielleicht hat man aus dieser ganzen Thematik mit Russland jetzt mal was gelernt. Und zum anderen muss man im Nachhinein auch sagen, man hat ja trotzdem reagieren können, nachdem diese Invasion in der Ukraine passierte. Man hätte ja noch verkaufen können, man hätte noch gegensteuern können. Ich habe da nicht schnell genug reagiert und wenn sowas mal wieder passiert, dann wäre ich wahrscheinlich schneller, um da die Reißleine zu ziehen. Wobei man dann natürlich auch nicht der Einzige ist, weil alle anderen haben auch schnell gelernt. Also wahrscheinlich sind die Kurse dann auch einfach schneller bei -99%, als man sich das vorstellen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht, das Risiko besteht. Generell muss man ja sagen, als Anleger in der heutigen Zeit mit Geopolitik und politischen Schwierigkeiten im Westen und Staatsverschuldung und hohen Steuern und allem, ich denke mal, das Thema Kapitalverkehrskontrollen ist ein wesentlich größeres Thema heutzutage, als das noch vor wenigen Jahren war. Die Frage, wo verwahrt man seine Wertpapiere? Wie hat man Zugang zu seinen Wertpapieren? In welchen Jurisdiktionen sind die? Das sind schon Themen, über die muss man sich generell Gedanken machen. Also das geht weit über chinesische ADRs hinaus. Die einzige Antwort ist wahrscheinlich zu diversifizieren. Und ansonsten ist das Leben voller Risiken und leider gibt es dabei auch Risiken, die vielleicht nicht in letzter Konsequenz vorhersehbar sind. Man muss dann einfach schnell handeln, wahrscheinlich ist so die letzte Konsequenz des Ganzen.
Und das Leben endet tödlich. Das wissen wir alle.
Das sowieso. Und wenn man streut und nicht alles auf eine Karte setzt, dann kann man auch so einen Schaden überleben oder dann auch einfach mal aussetzen.
Absolut, absolut. Sven, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ein super, super spannender Einblick. Auch wenn dir jetzt vielleicht der ein oder andere gehofft hat, dass du so den Kniff hättest, sagst, ja, genau da kriegt ihr es noch, aber das geht dann nicht. Und dann muss man es einfach akzeptieren und sagen, okay, Learning, abschreiben, gedanklich. Ich glaube, es ist auch der einfachste Weg zu sagen, ich schreibe das jetzt gedanklich ab und wenn es dann wieder kommt, alles gut. Ja, dann habe ich
Also,
etwas, was ich nicht erwartet habe.
wo du das Stichwort Kniff erwähnst, also es gibt auch durchaus Kniffe, um da so ein bisschen zu teasen. Ich kenne zum Beispiel einen Investor, der hat, als die Kurse eingebrochen sind, hat sich im großen Stile russische ADRs zugelegt zu absoluten Ausverkaufspreisen. Und der ist jetzt mit anwaltlicher Hilfe hat sich eine Residence, also eine Ansässigkeit in Russland zugelegt, ganz offiziell. Und ist dadurch zu einer sogenannten Friendly Party geworden. Der kann also jetzt wieder frei über seine russischen Aktien verfügen. Und das allerletzte Problem, was er jetzt noch hat, ist, dass er dann, wenn er verkauft, hat er Rubel und die muss er irgendwie umtauschen und ausführen. Aber dafür gibt es Mittel und Wege. Der hat damit wirklich richtig viel Geld verdient. Aber Ausnahmeerscheinung, er hat sich richtig drum gekümmert. Er musste Anwälte beschäftigen, er musste nach Russland reisen, er hat da jetzt eine Wohnung in Moskau. Ich sage nicht, dass man das machen soll, aber es gibt die dollsten Sachen in der Welt, die man sich immer nicht vorstellen kann. Zu wenige davon, über die kann man dann in den Medien lesen. Insofern ist es schön, dass wir über das Thema mal sprechen konnten. Vielen Dank.
Also, dir alles Gute. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Ich verlinke nochmal deine ganzen Auftritte, also LinkedIn und natürlich dein Brief, dein Börsendienst an der Value Shares. Und dann sage ich danke für deine Zeit und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Danke dir, Jens. Alles Gute.
Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist,
wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.